nicht. Und auch wenn das sicherlich etwas überspitzt ist, aber wenn wir ehrlich sind, geht es doch manchmal darum, wenn wir uns ein Gegenüber bewerten, dass wir dann oft auch auf Kleinigkeiten schauen. Wie ist der Kleidungsstil? Was sagt er oder sie? Wie sagt er oder sie es? Wie ist das Verhalten? Was haben wir schon mal über die Person gehört? Oder auch, welcher Gemeinde gehört die Person an? Wir machen das ja sicherlich nicht am Predigtpult fest, aber wir meinen schon manchmal einordnen und bewerten zu müssen und zu können, wer in unseren Augen ein richtiger Christ sein kann. Jedenfalls geht mir das manchmal so, dass ich schon manchmal denke, was, der oder die will Christ sein? Und ich habe mir die Frage gestellt, was macht eigentlich einen Christen aus? Woran erkennt man einen Christen? Sicherlich nicht am Rednerpult in der Gemeinde, in die er geht. Und dann habe ich die Frage mal umgedreht auch, wie sollte ich denn sein? Wie sollte ich als Christ sein? Wie sollte ich mich verhalten, dass für jeden klar ist, dass ich eben auch zu Jesus gehöre, dass ich ein Christ bin? Was macht einen echten Christen aus? Das war so ein bisschen das Thema, wo ich mal ein bisschen drüber nachdenken würde. Und es ist natürlich kein neues Thema und sicherlich habt ihr da schon vieles gehört und euch selber auch schon viele Gedanken gemacht. Und bei der Vorbereitung bin ich auch auf viele Auslegungen, Hinweise, Texte gestoßen. Ich möchte einfach mal das weitergeben, was mir dabei so wichtig geworden ist, was mich ins Nachdenken gebracht hat und was mir aber auch gezeigt hat, dass ich die verschiedenen Punkte oder verschiedenen Kriterien nicht zu 100% erfülle. Vielleicht kennt ihr ja so Umfragen, oder wo man dann Antwortmöglichkeiten hat, wie gut man das Kriterium erfüllt. Trifft voll zu, trifft ein bisschen zu oder trifft dann eben auch gar nicht zu. Manches kann man bei 100% bewerten, 0% bis 100%. Ich habe mir mal 5 Kriterien rausgesucht, die ein Christ erfüllen sollte. Und ihr könnt ja auch mal überlegen, wie viel Prozent ihr da vielleicht abdecken könnt. Oder trifft zu, trifft ganz zu, trifft gar nicht zu. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, das Ergebnis von mir war vielleicht nicht so, wie es sein sollte, vielleicht auch nicht so, wie ich das von mir erwarten würde und es war schon gar nicht so, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Was macht ein Christ aus? Was sagt die Bibel dazu? Ich glaube, wir sind uns einig, so die erste wichtigste, das erste wichtigste Kriterium, so die Grundlage, das kann nur die Bekehrung sein. Das Wichtigste und die Grundlage im Christsein ist die Bekehrung. Wenn man zum Beispiel Römer 3, Vers 23 nimmt, denn alle haben gesündigt und ermangelt der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Das ist so das erste Kriterium für mich. Ich glaube daran, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und dass er für meine Schuld bezahlt hat. Und ich glaube auch als Christ daran, dass das so der einzige Weg ist, dass ich trotz meiner Sünden zu Gott kommen kann. Und ohne diesen Weg bin ich von Gott für immer getrennt. Und ich weiß auch, dass wir nichts mehr dazu tun müssen. Dass es einfach Gottes Liebe ist, dass es seine Gnade ist, was ich eben gesagt habe, Gott tut, was wir nicht tun können. Als Christen glauben wir fest daran, dass zum Beispiel Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. Das ist der einzige Weg, dass wir nur durch Jesus zu Gott kommen können. Wenn wir das jetzt für uns bewerten, wie weit erfüllen wir das Kriterium, dann würden wir doch sicherlich sagen, trifft eigentlich voll und ganz zu. Dass wir bekehrt sind, dass wir genau das glauben, was in der Bibel steht. Und im Grunde des Herzens, glaube ich, wissen wir das auch alle. Aber manches Mal kommt, vielleicht geht es auch nur mir so, schon die Frage, kann das wirklich so einfach sein? In der Welt, wo man eigentlich nichts geschenkt bekommt, schon gar nicht von jemandem, den man irgendwie vielleicht sogar annimmt, dass man so einen Brief geschenkt bekommt. Dass jemand mich so sehr liebt, dass er das eben für mich getan hat, dass er, wir eben auch gesehen und gehört haben, für uns am Kreuz gestorben ist. Und das zweite Kriterium, was sich daraus ergibt, aus dieser Liebe, die Jesus zu uns hat, ist für uns der Gehorsam. Das klingt eindeutig, klingt auch eigentlich einfach. Johannes 14, Vers 14, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Christen sollen gehorsam sein und so leben, wie Gott es möchte. Und das soll auch einen Unterschied machen zu den Menschen um uns herum, dass wir eben nach Gottes Spielregeln Propheten uns 1, Vers 14, als Kinder des Gehorsams, also als Kinder auch, die an Jesus glauben, passt euch nicht den Begierden an, die früher, vorher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Kommen wir mit dem Gehorsam immer so ganz gut klar. Gehorsam hat ja sowas wie, oder sowas von Unterordnung. Oft ist so ein bisschen Gehorsam auch so das Gegenteil von Freiheit. Aber wenn wir Christen sind, dann wollen wir Jesus auch immer ähnlicher werden und wollen so leben, wie Jesus uns vorgibt, wie Jesus uns das vorgemacht hat und wie er sich das von uns wünscht. Und wie er sich das wünscht, wie wir leben sollen, wie wir, wo wir und wie wir gehorsam sein sollen, das steht ganz, ganz viel in der Bibel ja drin. Schon im Alten Testament, wenn man die Sprüche guckt, Sprüche 18, Vers 13, die Furcht des Herrn, also gehorsam zu sein, bedeutet zum Beispiel Böse zu hassen, Hochmut und Stolz und bösen Wandel, das hasse ich. Also die Spielregeln sind eigentlich ganz klar und in der Bibel steht ganz viel darüber, wo und wie wir Gott gehorsam sein müssen. Und auch Jesus bringt das in der Bergpredigt auf den Punkt. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen des Vaters tut. Wer den Willen tut, der gehorsam ist. Und Gehorsamkeit ist auch keine Option. Da steht ja eindeutig drin, der den Willen tut. Da steht ja nicht drin, der den Willen kennt. Und wäre vielleicht schön, wenn wir auch ein bisschen was davon umsetzen würden. Ich glaube schon, dass wir als Christen so den Wunsch haben müssen und sollen und auch haben, gehorsam zu sein. Einfach aus der Liebe heraus, was Jesus für uns alles getan hat, weil er für unsere ganzen Sünden gestorben ist. Weil er das getan hat, was wir nie machen können. Nochmal Johannes 14, Jesus antwortete und sprach, wenn mich jemand liebt, so wird er meine Worte halten. Also aus Liebe heraus wollen wir gehorsam sein. Aber auch Vers 24, das Gegenteil, wer mich nicht liebt, wird meine Worte nicht halten. Wenn wir uns bekehren, wenn wir Christen werden, dann sind wir ja so plötzlich nicht auf einmal gehorsam. Das passt bei mir nicht so. Aber wir sollen schon Gott immer ähnlicher werden. Das heißt, es ist ein Prozess, der so das ganze Leben geht. Mal auf, mal ab, mal funktioniert das besser, mit Gott zu leben, mit Jesus zu leben, gehorsam zu sein. Mal ist es eher schwieriger. Und ich glaube, wenn man so das Leben betrachtet, trotz dieser Auf und Ab, es geht irgendwie, soll es in eine positive Richtung gehen. Dafür ist es auch wichtig, dass wir eben immer mehr lernen, was Gott von uns möchte, wie er möchte, wie wir leben sollen und wie wir uns auch verhalten sollen. 2. Petrus 3, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen das immer mehr lernen, wie wir immer mehr in dieser Erkenntnis wachsen, immer mehr lernen, was Gott eigentlich von uns möchte. Jetzt wieder die Frage an uns und an mich, erfüllen wir das immer? Zu 100% vielleicht. Haben wir uns heute Morgen schon komplett an die Worte gehalten? Wussten wir in jeder Situation, wie jetzt Gehorsam geht, was Jesus oder Gott jetzt genau wollte? Haben wir uns überhaupt schon damit beschäftigt, um genau in jeder Situation eine Antwort zu haben? Wie so heißt, dann haben wir schon das alles in der Bibel erforscht und wissen, was Gott in jeder Situation möchte. Und Gehorsamkeit ist auch so ein Erkennungszeichen der Christen nach außen hin. Das hilft uns auch von unserem Umfeld ab. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, Römer 16, euer Gehorsam sei bei allen bekannt geworden. Das freut mich euretwegen. Und Friedrich Schiller hat mal gesagt, Gehorsam ist der Christenschmuck. Also Gehorsamkeit ist auch ein gutes Zeugnis für uns nach außen. Wenn wir jetzt feststellen, dass wir das, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, sicherlich zu 100% erfüllen, dann ist es auch glücklich zu lesen, dass wir das nicht alles aus uns heraus tun müssen. Johannes 14 geht ja weiter, hat ja gelesen schon, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und Vers 16, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Jesus hat uns Unterstützung zugesagt, weil er auch weiß, dass wir das nicht allein schaffen können. Und das ist vielleicht so auch das nächste Kriterium, woran man Christen erkennen kann, nämlich an dem Heiligen Geist, den Gott denen schenkt, die an den Glauben, den wir Christen haben. 1. Korinther 2, Vers 12, da können wir lesen, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Der Heilige Geist soll uns im Glauben festlegen, er soll uns im Glauben wachsen lassen. Woran erkennen wir, ob wir das Kriterium schon erfüllen? Kann man zum Beispiel als Maßstab Römer 8, Vers 16 vielleicht als Grundlage verwenden. Der Geist zeugt selbst zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Doch der Heilige Geist schenkt uns Gewissheit, dass wir zu Gott gehören. Und wenn ich mich auch manchmal frage, was ich eben bei der ersten Frage, beim ersten Kriterium gesagt habe, ist es wirklich so einfach, dass ich nur an das Kreuz glauben muss, nur an Gott glauben muss, dann weiß ich doch in meinem Innersten, dass das genauso ist. Und auch wenn ich versuche, das irgendwie logisch für mich herzuleiten und denke, ich muss vielleicht doch noch was dazu tun und die ganzen Sünden, die ich tue, das kann ja nicht sein. Aber im Innersten weiß ich, dass das genauso ist und dass das manchmal die Grundlage dafür ist. Und auch das, was der Heilige Geist dann in uns bewirkt. Als ich am Freitag nach der Arbeit heimgefahren bin, habe ich noch ein Hörbuch gehört und da wurde die Frage gestellt, was würde man denn am meisten im Leben bereuen, wenn man nur noch 12 Wochen zu leben hätte? Den Urlaub, den man nicht gemacht hat, das Auto, was man nicht gefahren ist, die Person, die ich noch nicht getroffen habe, das Abenteuer, was ich noch nicht erlebt habe. Und als ich darüber nachgedacht habe, was würde ich eigentlich vermissen, würde ich, glaube ich, antworten, das klingt jetzt super fromm, aber das ist, glaube ich, schon, was ich sagen könnte, dass ich mehr gerne mit Jesus erlebt hätte, dass ich mich noch mehr mit der Bibel beschäftigt hätte. Ich glaube das schon, dass das so die Antwort wäre. Das Zeug zeigt mir auch ein bisschen, dass ja, so im Innersten der Heilige Geist da schon noch dafür sorgt, dass ich die Gewissheit habe und es eigentlich dann auch klar ist, um was es geht. Ich hatte vor längerer Zeit mal mit dem Markus ein Gespräch, da ging es darum, das Thema Heilsgewissheit. Und da habe ich gesagt, ich tue mich schon ein bisschen schwer, weil ich nicht unbedingt den Wunsch habe oder sagen kann, jeden Tag, dass ich Sehnsucht habe, dass Jesus morgen wiederkommt. Mir geht's gut, kann ich jetzt gerade einmal sagen, und von daher würde ich schon ein paar Tage hier bleiben. Dann habe ich zu Markus gesagt, ich weiß nicht, wenn ich mit der Einstellung, ob ich da so auf dem richtigen Weg bin. Dann hat er mir gesagt, schon allein, dass ich mir darüber Gedanken machen würde, würde er zeigen, dass ich das ernst nehme und mir Gedanken mache. Das hat mir ziemlich geholfen. Ich weiß nicht, ob man ohne den Heiligen Geist solche Ideen nicht hätte. Johannes 14, Vers 16, Jesus spricht da eben, dass er den Vater bittet, den Beistand zu geben. Und in der Luther-Übersetzung, da steht auch einen anderen Tröster. Das heißt, der Heilige Geist, der soll uns im Glauben stärken, uns Gewissheit unseres Glaubens geben und auch unser Beistand und Tröster sein. Wie stark sind wir selber davon überzeugt? Wie stark spüren wir das vielleicht auch? Trifft es heute zu? Trifft es manchmal zu? Oder trifft es gar nicht zu? Ein weiteres Kriterium, auch da finden wir uns alle direkt wieder, ist die Liebe zu anderen Christen. Obwohl sich schon aus dem Gehorsam heraus ergibt, dass wir alle Menschen lieben sollen, wollen wir zu Christen eine noch stärkere Bindung haben. Johannes 13, Vers 34, wo es auf den Tod zugeht, wo er mit seinen Jüngern spricht, da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist ein großes Gebot, liebt einander. Und das ist auch wieder ein Gebot, das ist eine Aufforderung, das ist ein Auftrag, das ist nicht einfach so, es wäre schön, wenn, und versucht auch ein bisschen nett zu sein, liebt euch untereinander. Was tun wir als Christen damit? Auf der einen Seite fällt es so schwer, manchen zu lieben, wenn ihr euch darüber abstimmt, wer hier wen alles zu 100% liebt und nicht. Und Jesus sagt es ja auch zu seinen Jüngern. Wenn man sich mal überlegt, wer die Jünger waren, die waren ja auch völlig unterschiedlich. War ja ein ganz runder Haufen. Es waren Männer dabei, die Brüder waren, die vielleicht so schon nahe standen. Es waren Männer aus unterschiedlichen Ortschaften, unterschiedlichen Regionen. Es waren Männer aus unterschiedlichen Berufen, unterschiedlichen Ständen, auch aus unterschiedlichen Weltanschauungen. Da war ein Zöllner dabei, der mit den der mit den Römern gemeinsame Sache gemacht hat. Und es war aber auch ein Zelot dabei, der die Römer bekämpft hat. Und es war ja auch nicht immer einfach unter den Jüngern, auch da gab es einen Streit, wer zum Beispiel der größte unter ihnen war. Aber sie hatten alle eins gemeinsam, sie sind alle Jesus nachgefolgt. Und so ist es ja auch in der Gemeinde, auch wenn wir noch so unterschiedlich sind, auch hier in der Gemeinde sind wir alle unterschiedlich, haben wir doch alle ein Ziel, dass wir Jesus lieben und dass wir Jesus nachfolgen. Und fragen wir uns wirklich regelmäßig, wie wir dem anderen lieben können, wie wir den anderen dienen können. Der Vers eben, der geht ja noch eine Stufe weiter. Da steht ja nicht nur drin, wir sollen den anderen lieben, sondern im Text steht ja auch, wie er, also wie Jesus uns geliebt hat. Und wie hat Jesus geliebt? Bedingungslos, aufopferungsvoll, wahrhaftig, andauernd. Natürlich kann ich jemanden lieben, wo ich weiß, oh, da komme ich auch was zurück, oder mit dem komme ich gut aus, und das mache ich natürlich viel lieber. Aber ich glaube jetzt, es geht noch eine ganze Stufe weiter. Die Frage ist, wie weit erfüllen wir das? Und auf der anderen Seite stelle ich aber auch fest, dass wir zwischen Christen untereinander schon von Haus aus irgendwie eine ganz andere Bindung haben. So wie es auch drinsteht, in dem Text kann man das auch so ein bisschen nacherleben. Ich habe aktuell ein Beispiel, wo ich das so ein bisschen merke. Ich hatte eine Bewerbung für eine Stelle bei mir, und als ich die Bewerbungsunterlagen durchgeschaut habe, habe ich festgestellt, das passt eigentlich perfekt. Also von den Aufgaben, eine Kollegin, die das gemacht hat, Ausbildung, alles perfekt. Und habe mir dann auch gedacht, das müsste eigentlich nur noch Christ sein. Und als ich dann bei den Interessen war, habe darüber geflogen und stand dann Gitarre spielen. Habe ich dann, na, könnte ja passen, so nach dem Motto, jeder Christ ein Gitarrist. Und als wir sie dann eingeladen haben und ich mir vorher nochmal die Bewerbungsunterlagen angeschaut habe, stand drin, dass sie aktuell auf dem Tauernhof in Schladming ist. Weil sie mir das auch sagt, Fackelträger, Klostermühle gehört dazu. Und wir hatten ein Online-Gespräch per Videokonferenz und kurz Hallo, und dann sagt sie, ihr Tauernhof, das sind doch die Fackelträger. Man konnte ja direkt sehen, wie sie ganz anders reagiert hat, ganz anders geguckt hat. Und wir haben eigentlich das halbe Bewerbungsgespräch mehr über Gemeinde und Glauben gesprochen, als über irgendwelche inhaltlichen Themen. Weil man da irgendwie von Haus aus schon eine ganz andere Basis hat. Und jetzt ist sie seit 1.9. bei uns und das funktioniert super, und auch, ich habe zum Glück noch andere Christen im Team und auch zwischen denen, das ist eine ganz andere Basis schon. Das ist auch echt interessant, das gut zu sehen. Also als Christen haben wir eine andere Beziehung untereinander und wir sollen eine andere Liebe untereinander haben. Und das letzte Kriterium, was ich mir noch angeguckt habe, ist das Thema Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet, dass jeder Christ andere zu Jüngern, zu Christen machen soll. Andere zum Glauben führen und sie so lange zu begleiten, bis sie auch in der Lage sind, wiederum andere zu Jüngern. Das Ziel von Jesus ist ja, dass wir Frucht bringen. Johannes 15, wo er sich mit dem Weinstock vergleicht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt die Frucht. Und das ist ja auch der Missionsbefehl, wo eben der Auftrag auch direkt an uns ergeht, an seine Nachfolger, an seine Jünger quasi. Geht hin und macht so Jünger alle Nationen. Das ist ja auch kein Wunsch, das nicht, also wäre schön, wenn, sondern das ist ja auch ein deutlicher Auftrag. Auch die Frage, wie gehen wir da regelmäßig jeden Tag mit um? Zu Jüngern machen. Wir sollen uns um andere kümmern. Und bei Jüngerschaft geht es, glaube ich, eher darum, sich in Einzelne zu investieren und jeden von Jesus weiterzumachen. In wen investiere ich mich gerade und vielleicht auch mit wie viel Prozent meiner Zeit setze ich da ein? Bei Jüngerschaft bedeutet ja auch Zeit aufwenden. Zeit, um Jesus immer besser kennenzulernen, ihn zu verstehen, auch immer mehr zu lieben. Und das kann man natürlich am besten weitergeben oder lehren oder lernen auch, wenn das vorgelebt wird. Wenn wir jemanden zu Jüngern machen wollen, dann müssen wir uns ja auch die einlassen und die auch ganz nah an uns heranlassen. Die Jünger bei Jesus waren ja auch die ganze Zeit bei ihm und nicht nur, wenn er irgendwelche Predigten gehalten hat. konnten sein ganzes Leben beobachten, was er getan hat, was er gesprochen hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Bei Jüngerschaft, glaube ich, geht es auch darum, echte Freundschaften zu entwickeln. Es geht aber auch darum, dass der andere lernt, genau das dann wiederum selber zu tun, nämlich andere zu jüngern. Jüngerschaft ist, glaube ich, ein langsamer Prozess. Auch Jesus hat sich ja Zeit gelassen, seinen Jünger auch zu wählen. Er hat ja nicht 12 einfach von der Straße genommen, sondern es war ja auch ein Prozess über 3 Jahre. Und er hat ja auch einzelne abgelehnt, die nicht bereit waren, da sich voll zu investieren und die er dann auch nicht als seine Jünger berufen hat. Aber wenn das mit der Jüngerschaft, wenn wir das wirklich ernst meinen und wenn das so weitergeht, da entsteht da eben auch was ganz Gewaltiges daraus. Im biblischen Unterricht haben wir so ein Rechenbeispiel, wo man mal sieht, was passiert eigentlich, wenn nach 5 Jahren, nach 10 Jahren jemand jünger ist und das dann eben wieder weitere Menschen von Jesus begeistert. Und wie schnell diese Zahl wächst, wie schnell da immer mehr Menschen dazukommen, ja, das Wachstum und ganz schnell erreicht man da ganz große Zahlen. Also ich glaube auch, Jüngerschaft macht uns Christen aus. So, diese Punkte habt ihr gesammelt. Wer hat überall das voll und ganz zu? Bei mir sind es, ich habe nicht nachgezählt, aber es sind viele Punkte, wo ich sage, da kann man sicherlich noch viel, viel mehr tun. Wie gehen wir jetzt damit um? In der Bibelstunde geht es ja um den Philipperbrief. Und als ich mir den mal angeschaut habe, ist mir so ein bisschen das Thema wieder eingefallen, 3. Kapitel, wo Paulus uns das christliche Leben mit einem Lauf kennzeichnet oder vergleicht. Bei dem es das Ziel ist, dass wir Jesus erkennen, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und ab Vers 12 im 3. Kapitel sagt Paulus selber über sich, nicht, dass ich jetzt schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst, es ergriffen zu haben, eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinter, strecke mich nach vorne aus, was vorne ist und jage dem Ziel nach. Also wenn ich erwarten würde von einem, der bei den Kriterien ganz, ganz viele Punkte gesammelt hat, dann wäre das auch. Und Paulus schreibt über sich das, was wir gerade gelesen haben. Paulus, der so ein Vorbild ist, der so eine Riesenbekehrung vor Damaskus erlebt hat, der sein ganzes Leben danach für Jesus aufgewendet hat, der Gemeinden gegründet hat, der öffentlich seinen Glauben verteidigt hat, der im Gefängnis war, da hätte ich schon erwartet, dass da kommt, das voll und ganz bei ihm zu. Zumindest hätte ich das so attestiert als Bewertung. Und selbst Paulus sagt über sich, dass er das noch nicht erreicht hat. Und was wir da noch, glaube ich, mitnehmen können, ist, dass Paulus auch sagt, er soll nicht zurückschauen, sondern eher versuchen, es jeden Tag besser zu machen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das, was ich eben gesagt habe, mal klappt das mit dem Gehorsam, mal gut, mal nicht gut. Und wenn Tage waren, wo ich weiß, habe ich wieder so viel Mist gebaut, dass man eben nicht an dem festhält, sondern einfach dankbar ist, dass Jesus auch für genau den Mist gestorben ist und dass es dann eben immer weitergehen kann. Dass wir dem Ziel nachgegangen, Jesus immer mehr zu erkennen und Jesus eben immer